können heute keine Musik machen oder ähnliches. Das ist die geheime Sendung. Wir müssen direkt zum Punkt kommen. Psst, psst, psst. Hey. Hey, du.
Es ist fest und flauschig. Es ist, heute ist der 12.06.2020. Der 12.12.06.2020. Und wir sind hier geheim. Wir befinden uns gerade in
den... Nicht so laut.
Wir sind, das muss man vielleicht den Leuten erklären, wir haben uns reingeschlichen ins Berliner Olympiastadion, weil hier war eine Veranstaltung geplant. 12.06.2020. Die müssten jede Minute kommen. Es ist das große Petitionsfestival im Olympiastadion, ist doch heute. 50.000
Leute. Noch ist keiner da. Ich habe gerade einen spitzen Ausblick. Ich sitze hier oben auf der Tribüne.
Sag mal ganz kurz, ist das da unten Attila Hildmann mit seinem Porsche?
Ach ja. Der hat sich die jetzt gemietet für nachher vielleicht oder so.
Ich hoffe, es kommt jetzt keiner heute. Weil dann würden wir den ganzen Tag hier im Olympiastadion Quatsch machen. Wie früher, wenn man sich gedacht hat, dass man sich im Möbelhaus einschließen lassen kann.
Oh ja. Nee, ich habe nie Möbelhaus geträumt. Ich habe immer gedacht, Karstadt oder so. Oder Sonnenladen. Das wäre geil.
Nee, bei uns bei Möbel Meierhof gab es immer einen Möbelladen, wo man nur hingefahren ist wegen der Kinderecke und gar nicht wegen der Möbel und wegen dem Brüheautomaten in der Kinderecke. Und da waren so große Sitzmarienkäfer, auf die man sich raufschmeißen konnte. Und da wollte ich immer gern eingeschlossen werden.
Oh, das fand ich auch gut. Ich wollte immer eingeschlossen werden bei Spielzeug-Zars. Das war in der Osterstraße in Hamburg. Ein dreistöckiger Spielzeugladen. Und als 10-jähriges Kind war das absolut Größte für mich. Ich habe gedacht, da mal eine ganze Nacht alle Sachen ausprobieren. Das wäre richtig geil. Mit ein paar Kollegen. Und dann aber auch dann noch pennen. Und am nächsten Morgen wird dir ein Frühstück gebracht und du kommst in die Schule. Also ich habe mir
und
das
keiner nicht weitergesponnen.
Und keiner stirbt.
Nee, keiner schimpft. Nicht keiner. Also,
und keiner stirbt. Nee,
aber,
also, keiner
wird, aber wir sind jetzt hier in den Katakomben im Berliner Olympiastadion. Es ist wirklich noch niemand da, es ist wirklich ganz geheimnisvoll und ich freue mich schon auf dieses Riesen-Event heute.
Ja, ich glaube, das ist für einen guten Zweck heute, oder? Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht genau, ich habe das Ganze nicht so mitverfolgt. Wollen wir das nochmal genau aufarbeiten, was hier heute geplant wäre?
Lass uns es lieber nicht machen.
Nee.
Weil das wird dann wieder als Zynismus ausgelegt. Aber ich finde es eine super Idee, mit 50.000 Leuten einfach in den Petitionsausschuss des Bundestages reinzukommen. Das ist knackig, das ist sexy. Das ist konsumierbar und da gebe ich gerne 30 Euro für aus. Nach wie vor eine gute Idee. Ich bin gespannt, was heute passiert.
Ich habe hier bei meinen Notizen stehen, Jan, sorry, heißer Schaft auf Barbados. Keine
Ahnung. Heißer Schaft auf Barbados. Ja. Ich habe diese Woche, apropos Barbados, ich habe diese Woche mich ein bisschen näher beschäftigt mit dem Mann für Innovation und Stabilität in der ARD, im Fernsehhierarch, Volker Herres. Seit, glaube ich, 30 Jahren die Nummer 1 für Innovation. Der Programmdirektor in ARD und ZDF, der hat diese Woche einen völlig zu Recht eingefangenen Shitstorm geerntet, weil er gesagt hat, die ARD hat ein Frauenproblem. Er hat in der Bild-Zeitung gesagt, Bilder am Sonntag, hat er gesagt, er würde keine Moderatorin finden, die Qualitäten von Kai Pflaume hat, zum Beispiel. Und er hat aber kurz Barbara Schöneberger erwähnt, aber das ist bei so alten Fernsehhierarchen immer so. Barbara Schöneberger, okay, eine Frau, aber ich erwähne die nur als gleichwertige Moderatorin, wenn ich sie noch mit dem Adjektiv hinreißend. Es ist nie Barbara Schöneberger, die coole Moderatorin, die schlaue, schlagfertige Frau, sondern es ist immer die hinreißende Barbara Schöneberger, wo man noch so mit einem Adjektiv so einen Handkuss verteilt, um die direkt einzuordnen, wo sie steht in der Fernsehmoderatoren-Hierarchie.
So ein bisschen volkstümlich wird die dann behandelt.
Bei Kai Pflaume sagt man dann auch nicht der hinreißende Kai Pflaume, sondern einfach der
Kai Sportsman, Kai Pflaume, sagt man, oder?
Niemand hat die Qualitäten, keine Frau wird jemals die Qualitäten eines Jörg Pilawa, eines Eckhard von Hirschhausen und eines Kai Pflaume erreichen. Niemals.
Niemand hat die Absicht, eine starke Frau in der ARD unterzubringen.
Ja, und er hat sich gewünscht, dass wenn Frauen wenn in der Lage wären, also wenn es welche geben würde, dann sollen sich doch bitte bei ihm melden. Ich glaube, es kann sein, dass Volker Herres, der ist ja 30 Jahren Programmdirektor oder 40 Jahren gefühlt Programmdirektor der ARD, es kann sein, dass ihm versehentlich die Durchwahl geändert wurde vor 15 Jahren und dass seitdem einfach keiner mehr anruft, aber es auch nicht sonderlich aufgefallen ist. Herr Herres, Sie haben doch jetzt am Ende die 04. Ach so. Ich dachte, ich hatte den 01, nee, die 04. Das erklärt einiges, warum es seit 15 Jahren so entspannt ist hier bei mir.
Jan, ich habe da aber auch ein paar positive Nachrichten, wo wir gerade beim Programmdirektor sind. Ich habe tatsächlich gestern, muss ich mal ganz kurz sagen, habe mich ein bisschen gefreut, ich habe Post vom NDR-Programmdirektor gestern bekommen. Nein. Von Frank Beckmann. Ja.
Kenn ich.
Und weißt du, was er geschrieben hat? Ich habe nämlich einen Preis gewonnen, von dem ich noch nicht wusste, dass es ihn gab. Mhm. Es ist aber ein interner NDR-Preis. Und zwar, ich habe den NDR Seestern 2020 für die beste Moderation gewonnen.
Der Seestern 2020?
Ja. Lieber Olli Schulz schreibt da, darauf einen Eierlikör. Das ist, weil ich in der Sendung mit den Senioren Eierlikör getrunken habe. Herzlichen Glückwunsch zum NDR Seestern 2020 für die beste Moderation. Es freut mich sehr, dass wir Ihre Idee und Leistung für die außergewöhnliche Ausgabe der Geschichte eines Abends so noch einmal würdigen können. Reflektiert, humorvoll, empathisch und vor allem mit großem Herz für Ihre Gäste und die Bewohnerinnen der Seniorenresidenz haben Sie durch den Abend geführt. Das schreibt mir Herr Beckmann. Habe ich mir richtig gefreut.
Finde ich ganz toll und ich finde, wir sollten das auch in Zukunft in der Sendung nicht... Wir sollten da nicht zurückhaltend mit sein. Ich finde,
das ist auch. Es ist das erste Mal, dass ich was gewonnen habe.
Das stimmt doch überhaupt. Du warst doch schon mal nominiert für einen Grimme-Preis.
Nee, ich habe noch nie was gewonnen. Außer die Quotenmeter-Tasse, von der ich immer noch trinke. Also aus der ich immer noch jeden Tag trinke und mich wie ein Gewinner fühle. Wirklich, seit 6 Jahren habe ich sie. Alle möglichen Tassen gehen auch kaputt in meinem Schrank. Ich habe das jetzt nicht gelesen, um mich zu brüsten, sondern weil ich mich gefreut habe, einfach eine positive Nachricht zu kriegen.
Aber das ist toll. Ich finde das toll.
Darf man das? Ist das jetzt so?
Nein, das also finde ich okay. Ich finde das auch geil. Das ist auch ein cooler Preis, den man auch
gut sagen kann. Ich habe von dem Preis noch nie gehört.
Nein, ja, aber man kann sagen, hier ist der Gewinner des Goldenen Seesterns 2020. Mit so einer Fanfare, das kannst du die nächsten 10 Jahre machen und die Leute werden denken, Goldener Seestern.
Aber was da jetzt noch steht, und darauf freue ich mich, der Pokal ist auf dem Weg zu Ihnen.
Per Anhalter.
So heißt meine nächste Platte, glaube ich. Das ist ein guter.
Der Pokal ist auf dem Weg. Olli Schulz, der Pokal ist auf dem Weg zu Ihnen. Aber so seit 20 Jahren ist der Pokal auf dem Weg zu Ihnen. Gefühlt. Der Erfolg ist auf dem Weg zu Ihnen, Herr Schulz. Warten Sie einfach nur ein kleines bisschen ab. Ja, aber ist doch super.
Ich wollte es mitteilen, weil wahrscheinlich keiner weiß, dass es diesen Preis gibt. Und jetzt soll dieser Preis auch.
Aber ich finde das positiv. Und wir sollten nicht immer nur so runterziehen. Wobei man fast andersrum sagen muss: Der Goldene Seestern gewinnt eigentlich den. Also der Goldene Seestern gewinnt den Olli Schulz, muss man ja. Jetzt beim Goldenen Seestern. Hey Leute, gute Nachrichten, wir gewinnen Olli Schulz. Nicht im Ernst. Doch.
Und die Seesterne machen der Party, meinst du dann?
Der Typ kommt von Circus Halligalli mit seinen geilen Pimmelwitzen. Der kommt einen Abend runter und feiert mit uns jetzt.
Der Goldene Seestern des NDR gewinnt den Olli Schulz. Könnte man auf der Website des Goldenen Seesterns mal bei Wikipedia, im Wikipedia-Eintrag des Goldenen Seesterns mal unten Errungenschaft, Auszeichnungen Olli Schulz 2020 gewonnen. Ja. Kann das mal bitte eine eintragen in meinen Wikipedia-Eintrag mit dem Seestern? Das wäre ganz nett.
Ja, muss man denn da jetzt, gibt's eine Zeremonie oder ist das jetzt die E-Mail?
Die fällt aus Corona-Gründen leider aus.
Angeblich.
Das schreibt er auch noch. Das schreibt der Herr Beckmann auch. Ich muss noch zurückschreiben. Ich habe mich so gefreut gerade, guck mal, auch wenn es jetzt blöd kam, dass du mir das so madig machst.
Überhaupt nicht madig machen. Ganz im Gegenteil, ich finde es ganz toll.
Wir haben hier so viele Preise, so viele Erfolgsstrecken deiner Karriere richtig beleuchtet in der Sendung. Ich bin mit dir ins Detail gegangen. Wir haben eigentlich deine ganze gesamte Karriere von deiner Kindheit pieke auf an beobachtet bei uns im Podcast. Und da komme ich einmal mit dem NDR Seestern und kriege schon wieder das Gefühl, dass das schon wieder falsch war.
Das ist überhaupt nicht falsch. Das ist genau das.
Meine nächste Platte könnte auch heißen, was habe ich denn eigentlich jetzt schon wieder falsch gemacht.
Olli Schulz, der Pokal ist auf dem Weg zu dir. Der Pokal ist auf dem Weg zu Ihnen, ist aber wirklich ein guter Albumtitel.
Ja. Ich finde das nicht schlecht, der Pokal ist auf dem Weg
zu Ihnen. Und ich finde das auch eine gute Idee, dass man die E-Mails nicht mehr schriftlich beantwortet, sondern das alles per Podcast löst. Der Podcast als Businesslösung.
Ja, das ist voll. Da muss ich keine Mail mehr schreiben. Ich weiß nicht, ob Herr Beckmann das hier hört. Ich freue mich jedenfalls sehr
und bedanke
mich.
Ich möchte an dieser Stelle auch, das finde ich eine gute Idee. Alle Leute, die mir eine E-Mail geschrieben haben in letzter Zeit, einfach auf den Podcast hören. Wenn das wichtig ist, antworte ich hier im Podcast direkt.
Da sparen wir so viel Zeit und auch Inhalt sparen wir dann.
Porto spart man da. Porto. Podcast.
Porto sparen wir und Inhalte natürlich auch. Ich muss noch mal ganz kurz 2 Sachen nachschieben. Wir haben neulich über Metallica hier geredet. Da habe ich gesagt, dass Blackhand das erste Lied ist auf der Masters of Puppets. Es ist natürlich Battery. Blackhand ist das erste Lied auf der Justice for All, die Platte, die dann nach 1989 rauskam. Ich bitte für alle Heavy Metal Hard Fans, das zu entschuldigen. Genauso wie meine bisschen harte Meinung über Crossover, weil natürlich sind gute Bands aus dem Crossover entstanden, wie Rage Against Maschinen und die haben gerade, glaube ich, richtig Ärger. Die planen gerade ein Comeback. Wirklich in den 90ern eine wichtige Band, krasse politische Aussagen, die irgendwie so musikmäßig eingeflechtet waren, war eine wichtige Band. Und jetzt wollten die ihr Comeback auf dem Coachella-Festival feiern, das schon mal äußerst fragwürdig war, finde ich.
Jetzt als Partyband oder
Nee, und die alten Hits, der Bombtrack, Bullet in the Head und das alles da nochmal spielen, ich weiß auch nicht, werden sich da die ganzen schönen Insta-Influencerinnen vor diesem Riesenrad, ich hätte es irgendwie anders gemacht. Ich habe die tatsächlich zur zweiten Platte nochmal in der Roten Flora gesehen, da haben sie ein Konzert gespielt, wo keiner mehr damit gerechnet hätte, wo die jede große Halle voll gekriegt hätten. Und da haben die immer nochmal in vielen autonomen Jugendzentren gespielt, einfach so nebenbei. Was ist nebenbei so geheim, Top Secret, alles zum Brechen voll gewesen. Das war eine unheimlich coole Aktion für eine Band, die damals schon eine Größe hatte. Und jetzt Coachella, ich weiß nicht.
Es klingt so ein bisschen nach, wir müssen...
Fällt ja sowieso aus.
Nee, oder die Kohle ist alle, so klingt es ein kleines bisschen. Ja, das klingt so ein bisschen so, ne? Apropos Influencer, ich habe einen tollen Twitter-Account, den man mal folgen kann. Der ist wirklich toll. Der heißt Influencers in the Wild. Und der
macht den liebe ich auch. Den
der macht nichts anderes, als Influencer dabei beobachten, wie sie gerade sich für Instagram zu posieren. Und es ist wirklich... Und TikTok hat es nicht besser gemacht. Also bei Instagram waren es wenigstens nur Fotoposen, die schon peinlich genug waren. Jetzt immer irgendwelche Choreos, die man mit Freunden aufführt an irgendwelchen merkwürdigen Orten. Influencers ITW, also In the Wild, ist der Twitter-Account. Das lohnt sich sehr, kann man einen schönen Nachmittag verbringen. Und apropos Masters of Puppets, ich habe diese Woche gelernt, wie Jim Henson, der Erfinder der Muppets, zu Tode gekommen ist. Ist eine ganz tragische Geschichte, fiel mir nur gerade ein, weil der hat seinen letzten Fernsehauftritt gehabt bei Arsenio Hall. Das war so der in den 90er Jahren. Der ein großer, wichtiger Showmaster, ein Talkmaster in Amerika. Und war schon heiser, war mit Kermit. Kermit war ja seine große Figur. Mit Kermit da ein tolles Interview gegeben, war so ein bisschen heiser, hat gesagt, er sei ein bisschen angeschlagen. Und 14 Tage später war er tot, Streptokokkeninfektion. Völlig Jim Henson, Streptokokkeninfektion. Und das hat mich wirklich umgehauen, weil ich dachte, der ist irgendwie bei einem Unfall oder Krebs oder sowas.
Ich hatte mal gelesen, und das ist aber auch das Gerücht, hielt sich lange, dass der HIV positiv war und daran gestorben ist, an AIDS.
Ach so, echt? Ja, also ich habe...
Also das Gerücht habe ich lange gehört, wurde aber auch nicht, ich will jetzt auch nicht das Gerücht wieder, das wurde vor vielen Jahren, waren das mal...
Also dokumentiert ist Streptokokkeninfektion, er war heiser und auf einmal dann hat es wirklich Multiorganversagen. Und
was es auch immer war, es ist einfach schade, dass er so früh gestorben ist, weil das ein ganz prägender Typ war in meiner Kindheit und Jugend. Muppet Show, Sesamstraße, diese Charaktere, einmalige Puppen. Selbst die Fraggles, das war ja mehr so deine Generation. Du siehst ja auch selber manchmal ein bisschen aus wie so ein Fraggle, finde ich.
Das war meine Generation. Ich habe Fraggles.
Ja, du bist ja ein bisschen jünger. Du bist Fraggles-Typ. Ich habe noch die guten alten Hallo Spencer, Muppet Show.
Hallo Spencer hat mit Jim Henson nichts zu tun.
Nee, weiß ich, das ist eine deutsche Produktion gewesen, genau. Von verrückten LSD-Freaks, die das irgendwo in Göttingen produziert haben. Das
ja, aber da weiß man komischerweise, das hat nämlich Jim Henson immer gut hinbekommen und der Name Jim Henson steht ja bis heute über dem Sesamstraßen- oder Muppet-Schriftzug, dass man von den Machern von Hallo Spencer eigentlich relativ wenig weiß, wenn man da nicht so einen totalen Deep Dive reinmacht. Ne? Du weißt aber auch nicht, wer hat sich Hallo Spencer ausgedacht? Wer hat das gesprochen?
Das weiß ich auch nicht mehr genau. Es war eine absolute Parallele, es war ein Gegenentwurf, eine deutsche Produktion zur Sesamstraße, die total durchgeballert war, mit eigenen Charakteren. Ich fand das als Kind wahnsinnig faszinierend. Gab es jeden Freitag. Es gab immer montags bis donnerstags die Sesamstraße. Nee,
Montag bis Mittwoch. Donnerstag gab es Sendung mit der Maus.
Stimmt. Ah, du bist ja richtig gut. Mhm. Ja, stimmt.
Donnerstag Sendung mit der Maus und Freitag Hallo Spencer.
Freitags Hallo Spencer.
Immer um 18:00.
Und Hallo Spencer war man, glaube ich, als Kind vor allem fasziniert. Wenn man sich das jetzt anguckt, denkt man, was für ein infantiler Scheißdreck das teilweise ist. Aber als Kind haben diese Figuren einen doch, und sie waren ein ganz guter Gegenentwurf. So, die waren alle ein bisschen überdrehter als die Muppets, würde ich sagen. Vielleicht nicht so fein charakterisiert, gezeichnet nicht, also weißt du, aber dafür sehr laut. So Poldi, der Jungdrache,
Galactica,
oder dieser Legomuck, der da in diesem Burg gewohnt hat.
Ich fand das
Schreihälse.
Ich fand das toll, dass die sich richtig Mühe gegeben haben und so, dass Galactica, also diese Außerirdische, nur ab und zu mal vorkam, dass das ganze Set, das war ja ein Kreis. Also du konntest quasi, in der Mitte stand die Kamera und eine Puppe konnte im Kreis laufen und weißt du noch die Reihenfolge? Also erstmal das Studio von Hallo Spencer. Wir gehen mal weiter nach rechts. Dann kam als nächstes, ich glaube, Kasi.
Ja, das kann das hast du
nee, Quatsch, auch, Lexi, hast Lexi.
Schon mal, du kannst das noch im Kopf, ich weiß das nicht. Das
also es war
mal, glaube ich, vor vielen Jahren gehabt.
Hallo Spencer, dann kam glaube ich, Lexi in den Pilz. Dann kam das Schloss mit Nepi und
und danach kam Mona und Lisa.
In dem Bauwagen.
In den Güterwagenzug haben die gewohnt.
Genau, also in zwei Güterwagen. Nee, aber das, da kam noch nach Kasi und Nepi kam noch die Vulkanlandschaft mit Poldi, dem Jungdrachen. Elvis hat doch eine Freundin noch gehabt.
Elvis? Ja, die hieß Mona oder, nee, Mona und Lisa nicht, die waren ja, die hieß so, ja, das war so eine, Die konnte ich nie ab.
So eine Puffer. Und die Quietsch Boys. Die Quietsch Boys waren aber links vom...
Die konnte ich auch nicht ab.
Fand ich auch scheiße. Und auch, weil die Quietsch Boys, einer von den Quietsch Boys wurde immer von einer Frau gesprochen. Das hat mich 5 Jahre lang völlig verwirrt, bis dann irgendwann verstanden habe, dass es auch keine echten Wesen sind, sondern einfach Puppen. Und ich glaube, ja, auch einer von den Quietsch Boys hat im Laufe der Zeit seine Stimme geändert. Sorry, das ist jetzt wirklich ein totaler Talk über Sachen, die Leute, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr wissen. Aber prägend und völlig verschwunden. Auch irgendwie im Heidepark gab es mal so eine komische Indoor-Attraktion mit Hallo Spencer. Auch die Rechte, das wurde auch nicht weiter verwertet. Es gibt keine Comicserie, bei Togo läuft nichts. Das wird nicht weiter verkauft und ist irgendwie verschwunden.
Es gibt, ne, auch keine kleinen Figuren oder Merchandise-Artikel von Hallo Spencer zu kaufen.
Aber warum,
ne,
eigentlich? Oder? Weil das LSD-Hippies waren, die wirklich hauptsächlich Drogen genommen haben und die Puppen waren so ein Abfallprodukt.
Die haben das gerade so mit den Puppen hingekriegt. Also alles andere wäre zu viel gewesen wahrscheinlich.
War interessant. War,
aber ist ja da, wir haben uns ja ein bisschen, Einfluss ist ja wie mit Fidi und Bumsi, die kommen ja auch nur ganz selten hier.
Genau, und wenn, dann ist aber immer ein großes Hallo, wenn sie kommen. Ich habe zwei Sachen noch kurz auf dem Zettel stehen, Olli, bevor ich das vergesse.
Ich meine, das ist wie mit Galactica und auch ganz kurz, dieses, dass man immer eine Sonderfigur hat, die ganz selten kommt, da gibt es ja auch den blauen Klaus. Der ist ja auch nur ganz selten mit seinem UFO gelandet. Ich suche übrigens immer noch das UFO vom blauen Klaus als kleines Modell. Falls das jemand hat, gerne bei mir melden, post@ollischulz.com. Oder auch, wenn ihr noch einen kleinen blauen Klaus zu Hause habt.
So. Ich habe noch auf jeden Fall das Interview mit Jim Henson, das gibt es, das ist vom 5. Mai 1990 und sich das anzuschauen und zu wissen, dass einfach 10 Tage später der quasi im Koma liegt und dann stirbt und das der letzte Fernsehauftritt war und dann noch so sagt, leichte Heiserkeit und das fand ich schon irgendwie betrüblich. Und was wir letztes Mal gar nicht besprochen haben, obwohl es ja schon aktuell war, die stürzenden Denkmäler. Das jetzt in Amerika, ich glaube in Minnesota, wurde eine Columbus-Statue vom Sockel geholt, wo ich mich erstmal gefragt habe, was hatte Columbus denn mit Minnesota zu tun? Alleine da überhaupt eine Columbus-Statue aufzustellen, irgendwo mitten in den USA, wo wirklich Columbus niemals war, ist schon...
Aber in England wurde auch eine Statue, glaube ich,
von so einem ehemaligen Sklavenhändler. Genau, mit Nachnamen. Und versenkt in Bristol, in einem Fluss versenkt, von Demonstranten runtergeholt. Und da gab es jetzt so verschiedene Ansätze, Leute, die gesagt haben, muss das denn sein... Kann man das nicht in ein Museum stellen? Wo ich mich dann zuerst gefragt habe, ich glaube nicht, dass ein Museum, das Konzept eines Museums ist, dass man da einfach irgendwas reinstellt, was zu schade ist zum Wegschmeißen. Oder was ein Museum so ein Synonym ist für Müllhalde.
Man könnte das ja immer in so einen Inlet-Store, oder wie heißt das Ding, nehmen wir hier so ein, wenn du Aussteiger bist und deine ganzen Sachen in so eine Halle tust und das vermietest, wie heißen die Dinger?
So, so ein Lagerraum, Indoor.
Ja, aber die haben das so ein Rent, so ein Store, so ein, du weißt, was ich meine.
Storage Rent.
Oder sowas, genau. Da können die doch alle erstmal gelagert werden.
Haben die nicht nach dem Kalten Krieg oder nach dem Mauerfall so eine riesige Lenin-Statue irgendwo in Brandenburg verbuddelt?
Echt?
Ja, da gibt es so einen riesigen Lenin-Kopf, der irgendwie unter der Erde ist. Da hat man auch nicht drauf geguckt. Und jetzt fangen die da an, so sentimental zu werden. Ich finde das, und dann, ja, und Geschichte, das muss man doch irgendwie ausstellen, dass sich das ändert. Nee, also erstmal muss sich das mal ändern lassen, die Geschichte. Und dann kann man mit ein bisschen Abstand nochmal überlegen, ob man dann vielleicht noch so ein Ding ins Museum stellt. Ich finde das echt spannend und das ist also unhinterfragt. Auch in New York, der Columbus Circle, ein riesiges Ding an der Ecke vom Central Park und völlig... präsent auch im Straßen- und Stadtbild von New York und anderen US-Städten, dass das mal hinterfragt wird, dass es keine so geile Idee war, mit so 3 Schiffen nach Amerika zu fahren und das ganze Land quasi umzukrempeln über 100 Jahre. Oder bist du auf der Seite von Columbus?
Bist du Columbus-Freak? Ich habe den Film nie gesehen. Es ist nicht mit Gérard Depardieu, der Columbus-Film. Also wenn der so wie Gérard Depardieu war, der Columbus, dann bin ich deutlich auf der Columbus-Seite, weil es ist ein wahnsinnig charismatischer Schauspieler.
Ja, ich glaube heute...
Aber wenn die wahre, nackte Realität eigentlich so aussieht, dass er wahrscheinlich mit 3 großen Schiffen voller Sklaven, die er die Scheiße aus dem Leib geprügelt hat, damit er überhaupt irgendwo ankommt, einfach dann und dieser... Es ist ja nun mal... Aber ich meine, das ist ja die Ambivalenz. Amerika ist aus dem Völkermord entstanden, weil die Ureinwohner nun mal vertrieben worden sind. Und da ist nun mal, da fängt das schon mal an mit der Geschichte Amerikas und der großen Ambivalenz dieses Landes, finde ich.
Ja, beziehungsweise so ambivalent ist das gar nicht. Also ich finde, das ist schon sehr unsympathisch, aber ich finde...
Ist deutlich unsympathisch.
Muss man mal ehrlicher,
aber dann natürlich, ja, okay.
Mal ehrlicherweise sagen, über Columbus jetzt mal die historische Perspektive mal völlig außen vor gelassen. Was für ein unfassbar schlechter Seefahrer. Also, dass du dich wirklich jahrelang
darauf vorbereitet... Er hat sich ja verfahren.
Das wissen ja die wenigsten heute. Er hat sich ja verfahren.
Er hat sich ja verfahren.
Wir wollen wollte eigentlich nach Indien.
Navi falsch eingestellt.
Der hat das TomTom verkehrt rum gehabt. Und er wollte eigentlich einen Spicy Curry sich organisieren, ist dann aber ein paar Jahre lang in die falsche, und nee, jahrelang vorbereitet, dann bei irgendeinem König in den Arsch gekrochen, hat bei seinem eigenen König in Italien, hat er keine Punkte machen können. Dann ist er nach Spanien gegangen und dem hat er dann, weil er wahrscheinlich auch nicht genau verstanden hat, was der Italiener da gequatscht hat, dem ist er in den Arsch gekrochen und der hat das dann hingekriegt, dass er dem 3 Schiffe gegeben hat und dann ist er einfach, Hauptsache, der ist weg. Und dann kommt er zurück mit dem neuen Kontinent. Und das war alles nicht geplant. Und er hat das Schleusentor aufgemacht für Kolonialisierung. Ist ja völlig richtig. Und dass man das mal perspektivisch einordnet, das ist, also, dass man das da nur Denkmäler fallen, ist ehrlich gesagt noch moderat. Ich finde, also, dass das so völlig hingenommen würde. Und das ist, also, der große Entdecker Christoph Kolumbus, seefahrerischen Versager. Okay, mutig muss man sagen. Aber Attila Hildmann ist auch mutig.
Ja, der ist wirklich mutig.
Man versucht, die Welt zu retten, auch irgendwie TomTom verkehrt rumgedreht, so ein kleines bisschen. Kolumbus hätte heute eine Telegram-Gruppe, ich sag dir das, der hätte eine.
Du hast dir das auf Telegram auch angeguckt.
Ich war eine Woche raus.
Jetzt geht's aber nicht mehr. Jetzt ist das wirklich, also diese neueste Nummer, dass wir alle in eine Cloud abgesaved werden oder so, dass unser Bewusstsein in eine Cloud, damit wir alle unsterbliche Sklaven werden, das ist nun wirklich schon Next-Level-Shit gewesen, wo ich dann auch denke, okay, ab hier geht dein Weg ganz alleine, Bruder.
So. Ja, beziehungsweise also nicht, dass nimm Xavier mit, dann bist du dann, wollte, aber. Nimm Xavier mit, dann bist du auf diesem Weg wahrscheinlich noch musikalisch schön begleitet. Stell mal vor, die beiden, Xavier und Attila, gehen den Weg weiter gemeinsam. Wer sagt zuerst, alles klar, okay, it's too crazy. Wer macht das? Xavier oder Attila?
Wer zuerst sagt, ich glaube, Xavier, du springst zuerst ab.
Der sagt dann,
aber die sind jetzt aber auch in so einer, also die sind aneinander gefesselt, weil der eine hat sich zum anderen bekannt und der andere zum anderen. Die ziehen das jetzt zusammen durch. Aber wenn einer von beiden irgendwann sagt, Edgy Badge, ich habe das nur gemacht aus Fake, aus Gag, nächste Woche kommt mein neues Kochbuch.
Nee, also Edgy Badge, das habe ich nur gemacht aus Fake, wird keiner sagen. Aber eher sowas, dass sich bei einem so eine gewisse Ermüdung einstellt, so nach dem Motto, so dieser leichte Zweifel rein, oder ist das vielleicht doch nicht so, wie ich glaube, dass es ist? Also ist die Erde vielleicht doch eine Kugel? Weil ich meine, sonst wäre Kolumbus ja auch hinten runtergefallen. Der ist ja, also letztlich ist ja Kolumbus einer der Ersten gewesen. Und ich glaube, selbst diese Kreisfunktion, diese ganzen Logik-Paradoxons, die beiden sich da in die Köpfe ballern, das hält die auch nicht davon ab, immer weiter zu denken. Das ist alles in sich, macht das überhaupt gar keinen Sinn.
Es geht auch nur noch darum abzuliefern, nur noch Content auf Telegram. Ich glaube, den geht's nur noch um Content auf Telegram.
Ja, aber jetzt also ich muss mal nur mal zu dieser Statue-Geschichte, mal deine Meinung, weil ich hätte auch Bock, Fendes würde auch aktiv gut finden, Statuen in Deutschland, aber es gibt ja nun mal keine Adolf-Hitler-Statuen, das wurde ja schon mal großflächig, wurde das ja mal einmal, zumindest mal so grob, mit dem eisernen Besen ist man da durchgegangen, aber Hindenburg zum Beispiel, bei uns in Bremen-Nord, in Bremen-Lesum gibt es die große Hindenburgstraße durch Knobspark und da war bislang die Krücke, dass man gesagt hat, ja Hindenburg, das war nicht nur der Politiker, der quasi die Nationalsozialisten ermöglicht hat und letztlich also ein politischer Schwerverbrecher, trotz Debili und Senilität, sondern das war ja auch ein Zeppelin. Die Straße da hinten ist ja, wegen des Zeppelins ist die Straße ja und deswegen ist das okay. Aber eigentlich ist zum Beispiel eine Hindenburgstraße nicht okay, finde ich. Nee, finde ich nicht okay. Ich finde eine
Hindenburg-Damm? Hindenburg-Damm?
Ja, wenn damit gemeint ist, die Stelle zwischen dem Hodensack und dem Arschloch von Hindenburg, dann muss man das aber mit so einem kleinen Erklärschild da drunter machen. Das meint jetzt hier nicht Hindenburg als Persönlichkeit, sondern diese kleine Schmerz.
Damm, sondern ein Teil seines Körpers.
Sondern das ist genau, dass die Stelle, mit dieser Straße ist gemeint die Stelle zwischen dem Hodensack und dem Arschloch von Hindenburg. Und dann ist das okay. Es muss aber an jedem Schild angebracht werden. Weißt du, diese Erklärschilder gibt es ja in Berlin immer.
Mit so einem Bild, Damm, unter so einem Pfeil. Was
der Damm ist. Weil das wissen viele nicht. Frauen, bei Damen kommt das ja öfter mal vor. Auch bei Geburten ist das eine schwere Verletzung. Aber auch Herren haben ja einen Damm und der kann auch. Also eine Straße benannt nach der Stelle zwischen dem Arschloch und dem Hodensack von Hindenburg ist schon okay, weil das zumindest so leicht dann kontextualisiert wird. Aber warum soll man nicht Dinge ändern, wo sich die Welt geändert hat? Das verstehe ich nicht. Und warum man da so sagt, das muss man lassen, damit man eine Debatte hat.
Der Theodor-Heuss-Platz heißt seit 1947 auch nicht mehr Adolf-Hitler-Platz. Haben sie auch geändert,
ja. 2 Jahre nach dem Krieg. Und da hat man auch nicht gesagt, das lassen wir jetzt mal, damit die Debatte weiter bestehen bleibt, damit die Leute immer, wenn sie da an der TU lang fahren, damit die dann darüber nachdenken können, was Hitler für ein Schwerverbrecher war. Oder Wieder Stau am Adolf-Hitler-Ring.
Haben wir mal gelassen, zum überlegen, Think Tank-mäßig. Jan, ich muss trotzdem, bevor wir auch wieder zu viel negativ...
Das ist doch nicht negativ. Aber sag mir mal kurz, eine Personality. Ich will mal eine Personality haben, die man mal vom Sockel holen kann. Bei uns, es gibt auch nicht mehr... Die wurden ja alle eingeschmolzen, um Kanonen draus zu machen. Und Kugeln und so.
Das wirklich allmächtige Bismarck-Denkmal am Rande der Reeperbahn ist gerade verhüllt, ist gerade komplett. Oh. Weil ich habe da, und da gibt's noch eine Geschichte zu. Unten drin im Bismarck-Denkmal. ich hatte mal eine Freundin in den Spätneunzigern und dessen Mutter war.
Sah aus wie Bismarck.
War Startuhr. Nee, die Mutter hatte. Und die kannte sich total aus in der Szene, weil die selber als Statue gearbeitet hat. Die stand immer morgens von 8 in so einem Silberanzug in der Einkaufspassage und hat sich nicht bewegt. Kennst du noch Silverman? Gab's bei euch auch einen Silverman? In Hamburg gab's, glaube ich, den allerersten Silverman. So ein Typ, der so immer am Jungfernstieg stand und sich nicht bewegt hat, den ganzen Tag. Der stand 20 Jahre da und irgendwann ist er verschwunden. Ich glaube, der ist schwachsinnig geworden oder so. Habe ich auch Gerüchte gehört. Aber Silverman, egal. Der Bismarck-Denkmal ist gerade eingehüllt. Aber unten, das wollte ich erzählen, hat mir die damalige Mutter meiner Freundin erzählt, die war Denkmalsbeauftragte in Hamburg oder sowas und hat gesagt, dass da unter ein riesiger Nazi-Bunker ist, der bis heute ungeöffnet ist, der bis da irgendwie verschlossen wurde und riesige Katakomben. Und das hat mich so sehr damals fasziniert, dass ich mit meinem Kumpel Arne versucht habe, Spitzhacke zu finden und die Tür aufzubissen. Wir haben ernsthaft überlegt, also ich habe schon den Plan gehabt, da waren wir so 19, 20, nur natürlich weil man das aufregend fand und so. Keine Ahnung, ob das inzwischen ist ja einfach der Sockel vielleicht runtergebrochen ist oder warum das eingehüllt ist.
Ja, aber Bismarck,
ganz bisschen Gossip-Talk hier wieder, was Denkmäler angeht, den hört ihr hier bei Fest und Flausch.
Nee, aber bei Bismarck zum Beispiel, da sagen dann, so bis weit in weite Teile der SPD wird dann gesagt, ja, aber der hat ja auch die allgemeine Renten- und Sozialversicherung eingeführt. Klar war das ein Typ, der sich da irgendwie beim Kaiser irgendwie am Pillemann hing und da irgendwie Deutschland, der hat auch nicht viel...
Willst du jetzt auch noch Bismarck schlecht machen, oder was?
Aber er hat auch den Hering natürlich, ist der Hering auch auf seinem Mist gewachsen, auf eine Art. Und dann, das ist das nicht... Also der ist noch nicht... hat auch natürlich den deutschen Kolonialismus vorbereitet und alles evil, aber da gibt's so eine gewisse inhaltliche Ambivalenz und das ist auch so, die sind auch meistens gemauert, diese scheiß Bismarck-Dinger, die kriegst du ja auch, die sind so groß, die kriegst du nicht
einfach
so.
Ich mochte das immer, das Bismarck-Denkmal. Ich mag das. Es ist ein ziemlich großes Ding, weil das so ein bisschen versteckt ist am Anfang der Reeperbahn.
Und es hat ästhetisch was von, das ist noch größer als ein Denkmal, als eine Statue. Und es ist von der Größe schon schwieriger, das einzureißen. Und ich glaube auch, das zu begründen ist auch schwierig, noch schwieriger. Aber fände ich eigentlich spannend, mal Bismarck anzugehen.
Warum eigentlich? Und dann könnte man da ein neues Denkmal hinsetzen, vielleicht, und zwar von Tom Gerhardt. Ich habe nämlich gestern Abend irgendwie Tom Gerhardt im Fernsehen gesehen, ja, und habe mal überlegt, was ist eigentlich Tom Gerhardt für ein Player gewesen? Kannst du den einordnen? War der mal irgendwo bei dir in der Sendung? Der hat richtig, als ich ein junger Typ war, hat er mit einer Boris Becker-Persiflage, war der überall im Fernsehen. Dann kam diese Rolle als Hausmeister Krause. Er war Kult. Er ist durch jede Sendung gegangen. Er hatte eine eigene Sendung, er hatte die Ballermann-Filme, hat richtig abgesahnt eine Zeit lang, und dann ist er einfach wieder abgehauen. Like the devil, he's gone.
No, he's not. Frage ich dich, no, he's not. Nee? I just saw him yesterday. It's a Lidl-Werbung. Der macht jetzt als Hausmeister Krause für Lidl-Werbung. Und auch wirklich eine ganz okaye Werbung. Also wenn man jetzt Werbung prinzipiell nicht ablehnt, wäre das schlimmer gegangen. Und der ist ein Kölner immer noch. Ich glaube, ist im Raum Köln.
Er ist irgendwie, und das ist gar nicht disrespektierlich gemeint, aber wenn ich schon diese ganzen Kölner Comedian, also an Micky Beisenherz, Atze Schröder, wen gibt es noch, die ganzen Kölner da. Ganz liebe Grüße auch. Also so, irgendwie
ist Atze Tom Schröder und Micky Beisenherz sind doch keine Kölner.
Du meinst, Beißen ist auch Köln? Oder auch hier, Tommy Schmidt auch. Also Kölner, eigentlich könnte das der Pate der Kölner kommen. Also so
ich glaube, der hat einfach ausgesaugt. Ich glaube, der hat einfach zu einer Zeit.
Ja, meine ich ja.
Der hat zu einer Zeit Comedy gemacht.
Deswegen, der muss nichts eigentlich machen. Aber das wäre, wenn ich ein Kölner Comedian wäre und irgendwo habe ich die Scheiße am Laufen, dass man sagt, ruf mal Tom Gerhardt an, da kann dir der raushelfen. Also, dass der so eine Übervaterrolle hätte vielleicht. Aber das ist nur in meiner, ich möchte gerne so eine Legendenbildung hier gerade.
Finde ich eine gute Idee. Tom Gerhardt eine Legende. Also, habe ich auch noch nie mit irgendwelchen unsympathischen Geschichten, auch nicht gerüchteweise gehört, sondern es ist immer so.
Ich auch nicht, sondern der hat seine Gags gemacht, deswegen hat seine Filme gemacht und ist einfach danach auch, also ich kenne nichts über den, privat oder so, und ich finde das auch geil und so. Man muss jetzt mal abgesehen von dem Humor, finde ich, ist das so ein, würde ich den gerne so aufbauen, als die, Also, ich würde den aufbauen, vor allem. Ich möchte den Tom Gerd aufbauen. Als den Übervater der Kölner Comedy.
Ja, das ist, tut dann wahrscheinlich irgendwie Gabi Köster Unrecht und vielen anderen.
Gabi Köster aber auch. Alle sind da. Das ist der Schattenvater, der da drüber liegt, über all den. Der hat das damals eigentlich als erster, der hat Köln wieder groß gemacht.
Und auch so Köln-Kalk-Verbot und so. Und allein dieser Move, dass er Axel Stein seine Rolle aus Voll Normal, also der hat den Tommy.
Ja, normal, ey.
Ja, dass er das einfach dem Axel Stein in der Hausmeister Krause Comedy gegeben hat. Da hatte Axel Stein ja diese komische Pudelmütze auf und hat das gespielt, was er quasi, diese Rolle, er hat die Rolle weitergegeben. Das fand ich immer so einen bewundernswerten Move. Das fand ich echt, also wirklich ohne Scheiß. Wann gibt's denn sowas, dass
ja.
ein Comedian eine Rolle ablegt und sagt, ich mache jetzt einen Hausmeister Krause und dann kann der Axel spielen, die andere Rolle, Tommy. Ist doch super.
Aber wäre das jetzt geil, wenn du jetzt überlegst, als Horst Schlemmer jetzt einfach die Rolle von Harvey Kerkeling zu übernehmen.
Nee, Harvey Kerkeling, der hätte auch so starke Rollen, der könnte auch Rollen weitergeben. Ja. Hat er doch, glaube ich, sogar gemacht.
Aber wie cringe wäre das, wenn jetzt ungefragt engen Comedian Horst Schlemmer spielen würde. Also die gleiche Verkleidung und das alles und ungefragt die Rolle jetzt. Ja, ich bin der neue Horst Schlemmer.
Ja, oder lizenziert. Lizenziert von Harvey Kerkeling. Das ist doch mega geil.
Meinst du?
Ja.
Also ich habe die Rolle geliebt. Wenn Harpe Kerkeling nochmal wiederkommen würde, dann gerne als Horst Schlemmer. Das war sein letzter großer Coup, kann man so
aber
sagen.
Aber Harpe Kerkeling, dann ist er so ein bisschen er hat ja so ein Schlageralbum rausgebracht. Das ist ganz unangenehm, wenn man das bei Spotify sucht. Das meinte er, glaube ich, auch so ein bisschen ernst und ist jetzt, ich glaube, sehr, weil er ja sehr jung angefangen hat, auch noch relativ jung auf diesem Legendenstatus in Klammern ausgesorgt, auf dem auch Tom Gerhardt ist. Ich glaube, der muss nichts mehr machen, wenn er nicht machen möchte. Ist aber irgendwie. Weiß ich, ja gut, wenn man es jahrelang gemacht hat, ich glaube, dann hast du da auch Bock drauf.
Aber ich möchte so eine Legende stellen. Wenn du jetzt in Köln Comedian werden willst, dann musst du bei Tom Gerhardt vorsprechen. Das war mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr, ist er hinten, hat er so einen Raum, so einen Backstage, in so einen Laden.
Im Mediapark, oben, ganz oben im Mediapark, sitzt er oben in so einer obersten Etage vom Turm. Und da muss man da ganz sitzt hochfahren.
Da mit dem Cappuccino und dann kommt, und alle mussten vorsprechen, auch Axel Stein und auch alle, so, klar mussten wir vorsprechen damals bei Tom Gerhardt, das war bei uns gang und gäbe, das von den 90ern, Nullerjahren und so, war das immer.
Diesen Status hat ja, in Wirklichkeit diesen Status ja Rudi Carrell, der seine Späterfolge alle in Köln gefeiert hat für RTL, also mit 7 Tage, 7 Köpfe und den ganzen RTL-Shows, hat dann immer in Hürth, glaube ich, aufgenommen bei Köln, wo die auch Günther Jauch sind, wer Millionär macht. Und da gibt es noch Leute, also als ich angefangen habe mit Comedy vor 17 Jahren, professionell in dieser Szene zu schreiben und die so alle kennengelernt habe. Da gab es noch so, da hat er noch gelebt und da habe ich mit Leuten zusammengearbeitet, die regelmäßig Geschichten erzählt haben aus ihrem Alltag hinter den Kulissen bei 7 Tage, 7 Köpfe und viele Leute, die auch heute noch irgendwie in Köln wichtige Autoren sind, kommen daher und können immer noch so die ein oder andere Rudi Carrell-Geschichte erzählen. Und die sind aber, da muss man über Verstorbene, soll man nichts Schlechtes sagen, deswegen will ich die jetzt auch nicht mehr weiter ausbreiten. Aber nee, da gibt es auf jeden Fall genug Geschichten aus dem Bereich.
Ja, aber ich meinte das eben gerade zum Beispiel mit Tom Gerhardt gar nicht disruptiv, sondern ich finde ihn irgendwie dafür, dass der so einfach mal da war, eine große Nummer war und dann einfach gesagt hat, tschüss, finde ich irgendwie, da kann man noch was draus machen, noch eine Legendenbildung machen. Noch ein großer Künstler, der gerade aber wirklich viel Werbung macht, ist Otto Waalkes. Der hat irgendwie, also egal was, ich habe Fruchtgummis, ich habe
was?
Schokoküsse, alles Mögliche mit, also die heißen Fruttifanten. Ich habe alles Mögliche. Otto macht gerade für alle Produkte alles Mögliche. Da will noch einmal richtig mal Reibe machen. Und ich finde, es ist völlig legitim mit fast 70 Jahren, glaube ich, da nochmal alles abzusacken mit. Also die Ottifanten war der größte geniale Zug, fällt mir immer wieder auf, den er hatte. Weil die sind immer noch niedlich. Die guckt man sich gerne an. Und wenn ich ein Produkt sehe mit dem Ottifanten, dann kaufe ich das auch.
Und es ist nicht so wie die Diddelmaus.
Also mich kriegt er damit.
Aber es ist nicht so wie die Diddelmaus. So dieses entleerte, schreckliche, die Fratze des 90er-Jahre-Kapitalismus, sondern ein Ottifant ist irgendwie, da denkt man immer, auch wenn da nichts hintersteckt, dass da vielleicht auch irgendwas Nettes hintersteckt, dass da vielleicht irgendwie doch so ein bisschen Robert Gernhardt auch in dem gewählten Rüssel drin ist.
Also ich hab mir das alles gekauft. Also ich gehe in den Supermarkt und ich sehe hier, da ist ein Ottifant drauf, geil, kaufe ich erstmal. Da freue ich mich, dass ein Produkt, ey, so bin ich. Also
weißt du, was ich als Kind am genialsten an Ottifanten fand? Dass der Ottifant das gezeichnete Äquivalent war von den Riffel in den gewellten Pommes. Es gab Pommesläden, wo man Wellpommes gekriegt hat.
Der Rüssel.
Und das war immer und ich musste immer bei diesem Rüssel an Wellpommes denken. Und es geht immer noch so, wenn ich Ottifanten sehe,
muss auch.
Oh, jetzt so Wellpommes und zwar mit diesem roten Pommesgewürz drauf. Was man übrigens nirgendwo im Supermarkt kaufen kann und dann so schmeckt wie.
Doch.
Nein, das kann man nirgendwo.
Pommesgewürz habe ich hier.
Aber Pommesgewürz schmeckt nie so, wie das im Imbiss schmeckt. Da ist noch irgendwie Glutamat oder Geschmacksverstärker drin.
das, was man kaufen kann im Supermarkt, schmeckt
nicht.
Ich mache das seit 20 Jahren, suche ich das.
Vom Imbissbesitzer drin, aber.
Nein, es gibt nichts, es gibt kein Pommes-Salz, was so schmeckt wie Freibad-Pommes mit diesem roten Zeugs drauf. Wo man auch gar nicht weiß, was ist das eigentlich?
Das Paprika? Jan, das ist Paprikapulver.
Nicht, das ist nicht. Nein, aber das schmeckt nach irgendwas anderem. Noch, da ist noch mehr drin.
Ja, aber soll ich dir mal was sagen? Ich bin auch so besessen von Paprikagewürz, dass ich von vier verschiedenen Herstellern in meinem Schrank vier verschiedene Pommesgewürze habe. Weil ich genau diesen Geschmack auch haben wollte. Und ich bin eigentlich genauso, ich finde, es ist noch nicht genau daran rangegangen.
Ja, aber du hast auch eine Heißluftfritteuse. Das liegt, ich glaube, du kannst Pommes nicht in eine Heißluftfritteuse machen und die dann versuchen, mit dem Pommessalz irgendwie so auf Freibadmäßig zu adeln. Das geht nicht. Du glaubst.
Nee, ich bin auf wieder Pfanne umgestiegen, ne? Pommes in der Pfanne.
Echt, ich mache das im Backofen. Ich mache diese 1-2-3-Fritz-Dinger immer. Die sind echt, also so dran gewöhnt, ist so die solide Hauspommes. Und da löffel ich auch ordentlich so ein Blech von weg, muss ich mal ehrlich sagen.
Also, ich auch.
Schön atmet man weg am schön Abend. Schön mit Mayo. Ne? Du, ich muss noch eine Sache kurz zum Thema Denkmal sagen, bevor ich es vergesse. Ich habe vor 8, 9 Jahren fast mal einen Film gemacht über das Kolonialdenkmal. Das fiel mir gerade ein.
Stimmt.
Über den Elefanten hinterm Bremer Hauptbahnhof. Da haben wir uns gerade kennengelernt. Da war ich gerade.
Das ist eine richtig tolle Doku gewesen.
Weil du das gerade
Film, klar, 10-Minuten-Film oder 15-Minuten-Film,
genau. Weil du gerade gesagt hast, da ist ein Gewölbe drin und unter dem Kolonialdenkmal, weil Bremen, meine Heimatstadt, ist eine wichtige Stadt bei der Kolonialisierung Westafrikas gewesen. Also von Bremen aus ging das. Mhm. Adolf Lüderitz, der Kaufmann, der da irgendwie unten sich da die halbe Land unter den Nagel gerissen hat, ist ein Bremer. Und in Bremen ist das immer sehr präsent. Und hinterm Hauptbahnhof steht dieser riesige gemauerte Elefant, wo ich mich gefragt habe, seit ich den das erste Mal gesehen habe, was ist da eigentlich drin? Und darüber geht diese Doku, gibt's bei YouTube noch.
Über das ist auch eine fantastische Legendenbildung. Auch
das ist keine Legendenbildung. Und die alles, was da drin steht, ist alles nachprüfbar, stimmt alles. Und ich habe nur mit dem Film, den Direktor des Überseemuseums ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht in der Wissenschaftler-Community. Das fand er nicht so lustig. Und ich hatte gehofft, das war ja der Grund, warum ich das gemacht habe, dass danach irgendwelche Schatzsucher mit Spitzhacke und Hammer und Meißel einfach den Elefanten abbauen und sich das Thema Kolonialdenkmal in Bremen dann auf diese sehr demokratische Art, getrieben von Gier nach Diamanten, von alleine erledigt. Das steht leider immer noch da, dieses Scheißding. Also, naja.
Das kann auch mal in so ein Storage.
Ja, aber kriegst du auch nicht. Aber das kriegst du auch nicht abgebaut.
Deswegen, du kriegst die ganzen Scheißdinger ja nicht weg.
Du kriegst die schon weg. Das ist halt, braucht nur, ist aufwendig. Und besprühen und so kann, das geht, aber das ist nicht das Gleiche. Ich finde, das hat schon echt eine Kraft, wenn du diese fallenden Bronzestatuen siehst. Und wie billig die teilweise von innen so, die sind so hohl, die Statuen. Ich dachte, die wären massiv, ja, die Bronze.
Es gibt doch diesen Lenin, der wurde zum Fall des, es gibt so legendäre Aufnahmen, wann war das nochmal? Zum Fall des Eisernen Vorhangs, wo da so ein paar Statuen, oder Stalin war das doch, Stalin, den sie umgerissen haben. Da gibt's so, wo dann auch der Kopf Klonk, abfällt und so.
Oder genau. War das nicht Saddam Hussein?
Das war auch, ich bin nicht so in der.
Hussein, Lenin,
da gibt's doch Stalin. Bestimmt, gibt's eine Compilation, so eine Statuen-Compilation auf YouTube bestimmt, wo die so untergerissen werden.
Da kommt jemand.
Ja, ich muss eine Sache sagen.
Da kommt jemand. Nicht, dass das die von der Kondomfirma sind, die jetzt hier checken, ob wirklich keiner hier ist. Stadion. Die gehen jetzt hier von Raum zu Raum und gucken, ob hier einer ist.
Komm mal hier hinter. Ja. Mach dich mal ganz klein. Wir gehen hier mal hinter den Imbissstand. Guck mal, hier werden beim Fußball. Hier ist die Zapfanlage. Guck mal, hier machen die immer das Bier.
Hier stehen kistenweise so komische Keychains, so Schlüsselhalterbänder. Steht da drauf, warte mal. 12.06.2020 Olympia. Ach, die haben schon so Schlüsselbänder drucken lassen und so Luftballons. Steht ja alles.
Ja, ja. Guck mal, da ist die Nacho. Der Nacho. Das hätte ich ja immer gern zu Hause gehabt. Siehst du dieses Nacho-Gerät hier? Wo man diese Nachos mit der warmen Soße kriegt?
Oh, das ist ja für zu Hause. Was gibt's auch nicht für zu Hause? Wie die Pommes.
Dieses Nacho-Gerät, wo die Nachos warm bleiben und die Soße direkt integriert nebenan in diesem Spender ist. Das Gerät hätte ich gern zu Hause. Auch einfach als Statussymbol.
Ob hier noch was geht im Olympia? Ich würde mir wünschen, dass heute irgendwie Alexander Kekulé oder Hendrik Streeck, dass die heute eine Rede halten.
Alexander Kekulé, meinst du wirklich heute?
Alexander Kekulé. Ja.
Aber der Star der Woche ist eigentlich
Hendrik Streeck.
Ich habe keine Ahnung von Virologie, ne? Aber ich rieche Bullshit. 3 Kilometer gegen den Wind bei Nebel. Und da kannst du noch so ein Star-Virologe sein. Man riecht dir einfach an, wenn du einfach deswegen dich meldest, weil du dich einfach mal melden wolltest und nicht, weil du irgendwie geile neue Info hast aus der Wissenschaftscommunity. Okay. Herr Streeck, das riecht man.
Hendrik Streeck.
Und da ist der Take jetzt gewesen, dass das mit den Masken keine so eine geile Idee sein könnte, eventuell, weil die Leute ja die Masken immer in der Tasche haben und da Sabber drin ist. Und deswegen soll man das. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Nee, nicht so eine gute Idee. Ja, aber eine gute Idee ist es, irgendwas zu finden, was die Menschen wieder glücklich macht. Das ist mal eine emotionale Ansage, die ich noch kurz machen muss. Ich habe heute auf Facebook ein Video gesehen von so einem Festival, wo die Fans alle auf die Band warten und vom Band kommt Bohemian Rhapsody von Queen und der gesamte, also da, was weiß ich, 80.000 Menschen singen dieses Lied einfach und sind so glücklich. Und das hat mich so emotional berührt, dass ich dachte, es wird wirklich Zeit, irgendwie auch wieder dran zu denken, Menschen zusammenzuführen, weil durch diese Haltung auch, dass wir alle so, sag ich mal, viel zu Hause sind, viel wütend, viel enttäuscht, viel genervt von allem und so, ne, müssen irgendwann wieder Glückserlebnisse kommen. Und ich weiß nicht, ab wann es wieder normal ist oder gesund, aber ich glaube, ein paar gute Konzerte und Festivals irgendwann, das würde deutlich die Stimmung der Menschen wieder erheben und auch das Gefühl, dass man doch irgendwie zusammen auf diesem Planeten ist, während momentan so eine Individualisierung herrscht und so viel von Anklagen und so. Ich hoffe, dass bald irgendwie die Möglichkeit besteht, auch für mich irgendwo mal wieder Liebe und das Volk zu bringen, die in mir brodelt. Ja. Und generell, es wird an der Zeit, wieder ein paar schöne gemeinsame Erlebnisse mit Menschen zu haben.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das nächste große Community-Event, was jetzt uns bevorsteht in den nächsten 7 Tagen, ist das große gemeinsame Fest, was wir alle gemeinsam erleben werden, indem wir uns die Corona-App auf unsere Handys installieren. Das wird das erste Community-Ding seit langem. Und dann als nächstes, der nächste Community-Step ist die gemeinsame Impfung gegen Corona. Dann so ab irgendwann nächstes Jahr, so Februar.
Aber dann sind wir doch in der Cloud.
Von Bill Gates. Wie ist denn da der Timeframe momentan noch von Attila Hildmann? Ab wann sind wir denn in der Cloud? Ist das dann schon so weit?
Und kann ich auch Sachen aus der Cloud wieder löschen? Weil es gibt Teile von mir. Wenn mein Bewusstsein in der Cloud ist, dann würde ich gerne Teile meines Bewusstseins löschen.
Oder verschlüsseln, dass da nicht jeder mit rankommt irgendwie.
Oder verschlüsseln, ja. Das muss man mir nochmal. Gibt es auch eine App für die Cloud, dass ich von unterwegs an mein eigenes Bewusstsein rankomme? All das. Vielleicht sollten wir Attila Hildmann einfach mal einladen.
Ja, und vielleicht könnte man den mal kombinieren mit den Leuten, die sich die Corona-App ausgedacht haben. Man könnte diese Cloud-Geschichte, diese Cloud-Idee wirklich mal implementieren in die Corona-App. Das wäre doch eigentlich praktisch. Und er müsste sich ja nicht fürchten, weil er und seine Buddies werden sich die eh nicht installieren.
Natürlich nicht. Der hat ja bestimmt. Aber wenn er kein iPhone hat, wie macht er das mit Telegram? Das geht doch nur über iPhone, oder?
Nee, das geht auch über Android. Es geht, glaube ich, auch über irgendwelche stationären Betriebssystem-Apps. Also hier iOS und Windows gibt es, glaube ich, auch Telegram-Apps für. Also ich glaube, sind eh viel düstere. In der ganzen Mythologen-Szene sollte man übrigens nicht mehr sagen Verschwörungstheorie, sondern Verschwörungsmythen.
Mythen.
Weil dem Wort Theorie anhaftet, dass es eventuell vielleicht was sein könnte, was wahr ist. Und Verschwörungsmythen ist schöner. Ich dachte,
alles klar, notiere ich mir, Jan, damit ich das nicht mehr falsch mache.
Habe ich auch erst gelernt. Ich hätte sonst gedacht, Verschwörungsmärchen ist vielleicht noch schöner, ein bisschen niedrigschwelliger als Mythen. Weil Mythen, das klingt auch irgendwie cool, wie so ein, ich war im Wald, das ist ja wie Mythen.
Mythos.
Nee, ich bin im Wald wandern gewesen. Guck mal, die ganzen Beine voller Mythen. Oh, warte, oder das, was die Läuse in den Haaren hinterlassen. In der Schule sind Mythen.
Gibt es eigentlich einen Griechen, der Mythos heißt? Weil das Essen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das schmeckt.
Also,
das ist ein Mythos. Oder die ist so teuer bei dem, das ist ein Mythos. Keine Ahnung, aber Mythos ist ein guter Name.
Mykonos. Mykonos-Platte. Unsere Preise sind Legende. Mythos. Unsere Preise sind Legende.
Unsere Preise sind Mythos.
Mythos mit Tzatziki.
Letzte Sache, die ich noch auf dem Zettel habe, Jan. Ich habe gestern Netflix angemacht. Netflix hat sich kein Getan damit getan, so eine Chartzeit ein paar Wochen eingeführt zu haben, wo man immer sieht, was auf Platz 1, 2 oder 3 ist. Weil die haben ja sehr viele gute Sachen im Angebot. Dokumentationen, was weiß ich. Aber auf Platz 1 und 2 und 3 sind der Denver-Clan. Diese Neuverfilmung, was, glaube ich, der allerletzte Rotz sein muss. Weil der Denver-Clan war schon im Original, glaube ich, scheiße eigentlich. Das haben meine Eltern geguckt und ich habe sie dafür verachtet. Dann auf Platz 2 so ein Bums-Film. 365 Jahre DNI. Der Text, eine leitende Angestellte in einer lieblosen Beziehung fällt einem dominanten Mafia-Boss zum Opfer, der sie einsperrt und ihr ein Jahr Zeit gibt, sich in ihn zu verlieben. Mhm. Also das ist Platz 2 und Platz 3 ist, was weiß ich, irgendwie. Aber alles ungeile Sachen. Da denke ich, das gibt's doch nicht. Man hat das Gefühl gehabt bei Netflix, man hängt mit geilen Leuten, Filmfans noch rum. Und dann sieht man die Charts und sieht, die 10 meistgesehensten Sachen sind alle scheiße.
Ja, aber wird Netflix jetzt auch kommerziell?
Nee, die sollen einfach die Charts abstellen, damit ich nicht mitbekomme, was die anderen Leute gucken.
Ich finde es einfach. Aber Charts sind immer, sobald Kultur im Wettbewerb steht, ist immer ein Zeichen dafür, dass da zu viel Geld im Spiel ist. Ist einfach so.
Ich finde generell Charts, wenn es eine Sache gibt, ne, die man meinetwegen abschaffen kann, Charts generell. Einfach Charts, Auflistung, der Deutsche liebt ja sowieso Tabellen, Auflistung und allen. Aber eine Auflistung von dieses, das ist alles so entwertet, seit es irgendwie, das ist, hat irgendwie, haben die Charts und die Musikindustrie das nicht hingekriegt, das noch so einen Wert zu behalten. Man muss für Boxen kaufen, die werden dann mehr gezählt, Streams werden anders gezählt. Charts sind unübersichtliche Scheiße, mit der sich nur noch Jugendliche brüsten, mit ihren, dass sie eine Woche da oben sind und mega Alarm gemacht haben, egal.
Sag mal, ey, aber apropos Boxen. Ich habe jetzt mal, ich habe eine Idee. Und zwar denke ich, dass wir mal darüber nachdenken sollten, ob wir nicht auch diesen Schritt in diese kommerzielle Welt reinmachen sollten, um auch mal eine ganz limitierte Box, also mit wirklich 10 Boxen.
Wie limitiert?
10.
10.
Boxen. Aber da sind dann Sachen drin, wie ein Kilo Gold zum Beispiel. Und aber auch so, dass es natürlich.
Aber für 50 Euro verkaufen.
Nein. Ich glaube, wir sind so, unsere Zielgruppe ist, glaube ich, extrem solvent. Ich stelle mir viele gelangweilte russische Oligarchenfrauen, die in einem ihrer drei Q7 sitzen und den Podcast hören, weil ihr Mann wieder irgendwelche Geschäfte mit Gerhard Schröder macht, keine Zeit hat für sie und wo wir so eine Art Beziehungsersatz sind. Und da ist, glaube ich, viel totes Geld, wo man auch nicht so genau weiß, wo das herkommt. Und dass man in diese Zielgruppe, diese sehr dummen, aber auch sehr reichen Leute, dass man die anzapft. Weil ich glaube, die bedienen wir wie kein anderer Podcast. Und auch Leute, wen kannst du abholen mit Hallo Spencer? Das sind ja auch Leute, die ein gewisses Alter haben. Ein gewisses Alter, das setzt Dummheit und Reichtum.
Vielleicht haben aber auch schon die meisten abgeschaltet seit Hallo Spencer, das weißt du ja gar nicht. Vielleicht war bei Hallo Spencer schon für viele heute hier irgendwie der Break-Even.
Ja, aber die, an die wir die Boxen verkaufen, die sind noch dran, weil die denken, dass am Ende irgendwie noch was
cool ist. Aber die haben kein Geld, die klammern sich hier ran, weil sie für 9 Euro, weil die schon mit ihrem letzten Geld sich irgendwie den Spotify-Account gerade leisten können.
Ach so.
Ich glaube, andere Podcasts haben noch viel, die haben viel jüngere, dynamischere, aus wohlhabenden Hause, jüngere, mit guter Segelbräune und guter Haut einfach, also Hörerschaft.
Aber wir könnten, wenn wir so eine Box, ne, also allein schon mal überhaupt das Format Box, das wäre bei uns ja keine Box, sondern das wäre irgendwas, so eine alte Kiste, wo so Elefanten früher verschickt wurden in den 20er Jahren nach Übersee. So eine riesige, gezimmerte, wo auch so Wildtiergeräusche kommen und in jeder zweiten ist vielleicht auch so ein Liga drin, die Kreuzung aus Löwe und Tiger. Einfach weil wir es können.
Warum ist nicht ein kleines Statue von uns beiden da drin?
Ist nicht schlecht. Aus Bronze.
Aus Bronze.
Ah, nee.
Mit so einem Sockel da unter. Pass auf, eine Statue mit dem geheimen Bunker da unter und in dem Bunker. Ist also, das muss so eine geile, die ist auf so einem großen Sockel. Und da hast du unten eine Tür und da sind die geilen kleinen Gimmicks drin, die wir verkaufen. Eine Box mit Statue verkaufen wir. Und der Sockel ist die Box oben. Box ist der Sockel. Mhm. Und dann, die Statue kommt da rein und dann kommt dann oben rauf, meine ich. Und dann gibt es so eine Tür da, das kann uns mal jemand basteln vielleicht. Und die Tür machst du auf und da hast du kleine geile Sachen drin,
so eine
die
Krypta.
Du immer benutzt bei Fest und Flauschig. Zum Beispiel ein Labello oder so, weißt du?
Aber ist das da ganz, ganz eng reingepackt oder ist auch so ein Regalsystem drin? Das wäre quasi die Box mit einer Krypta, wie einer Kirche. Die Kultkrypta. Ja. Ollis und Jans Kultkrypta mit, und das Denkmal, das ist übrigens die Idee, wenn einer von euch sein Leben so gestalten möchte, dass eines Tages ihm ein Denkmal errichtet wird, nicht auf Bronze setzen. Unser Denkmal ist gemauert, weil die Dinger halten. Die sind so groß, die sind so hässlich, da traut sich auch keiner ran. Die sind so hässlich, da denkt man, das ist Strafe genug für das Denkmal, wenn das stehen bleibt, die Bismarck-Dinger. Und unser Denkmal wird auch gemauert werden. Das ist nämlich das hält. Und unten drin, das ist eine sehr gute Idee. Aber wir machen nur 10 Stück, höchstens 10. Und es gibt ein Kilo Gold, dann gibt es ein Labello. Aber einen eigenen, gebrandeten Labello.
Du organisierst das Gold, ich organisiere den Labello.
Aber wir schmeißen das schon zusammen und teilen das durch 2 Kohle.
Nee, das ist
wir müssen beide ins Risiko gehen.
Du machst deine Ideen verwirklichst du, ich verwirkliche meine. Okay? Bei mir ist ein Labello und Poster drin.
Kommst du mit so einer Teddy-Tüte an, mit so 1-Euro-Sachen und ich hab dann irgendwie, keine Ahnung, ein Stück vom Bernsteinzimmer oder
irgendwie. Ein Stück von der zerschlagenen Bismarck-Statue oder so.
Ja. Ich merke schon, dass mit den Boxen. Naja, aber wer weiß, wenn wir weiter.
Wir bleiben dran. Der Think Tank ist weiter am Worken, Leute. Wir müssen uns jetzt aber entschuldigen.
Ja, die Zeit nicht mehr. Wir müssen jetzt langsam wirklich zum Schluss kommen, weil alleine, dass wir heute hier uns aus dem Olympiastadion in Berlin melden, jetzt, die müssen jede Sekunde reinkommen. Ich rieche schon, hier kommen gleich die Fridays for Future, Leute, die das alles besetzen. Das riecht schon nach
Ärger.
Revolution und Ärger.
Nee, liebe Grüße. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich wäre gern gekommen. Und vielleicht in einem Jahr dann.
Genau. Bis dahin habt ihr, am Sonntag gibt es ja die große Sendung. Erzählt niemandem, dass ihr das hier gerade gehört habt. Das ist immer noch unser kleines Freitagsding. Wir haben echt, wir wollen gerne auch ein bisschen noch eine kleine Splittergruppe haben. Und das seid ihr, die jetzt gerade dabei sind. Ihr seid unsere bösen Leute da draußen. Euch würden wir freitags die Nachricht geben, wenn es Ärger gibt, wenn wir euch brauchen. Bleibt am Ball. Das ist unsere kleine Community-Sendung. Freitags immer.
Die Telegram-Gruppe zum Hören. Und weil wir in der letzten Sendung, die für alle war, am Ende nochmal schön auf den Wels oder den Waller gegangen sind, möchte ich auf die Fili und Bumsi Playlist. Und alle anderen werden sich wundern, aber ihr werdet wissen, warum es drauf ist. Von Casey Rebel, Walla 9. drauf machen.
Ich packe auch noch was drauf von den einstürzenden Neubauten, einen neuen Song. Die haben eine coole neue Platte gemacht, finde ich gut. Und der Song heißt Seven Screws von der neuen einstürzenden Neubautenplatte. Genau.
Dann verabschieden sich jetzt hier von euch der Olli Schulz und der Jan Böhmermann. Und wir sind am Sonntag dann in Groß wieder da. Und jetzt machen wir, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt Zahnpasta unter die Tür klingen. Dass wenn die Kondomleute gleich kommen,
die ärgern die sich derbe.
Woran ich merke, dass ich ein richtiger durch und durch richtig kartoffeliger Typ bin. Ich habe heute Morgen aus Versehen Elmex aufgemacht, habe ich aber dann auf die Zahnbürste drauf gemacht.
Morgens Aronal.
Morgens Aronal. Habe ich wirklich die Zahnbürste abgewaschen nochmal und Aronal drauf gemacht. Habe ich Elmex weggeschmissen. Weil morgens ist Aronal und abends ist Elmex.
Ja, so ist das nämlich auch. So, ihr kleinen Ficker, lasst euch nicht in die Cloud saugen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Sonntag.